die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweigert. Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug. Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
2024 ist ein richtiges Kästner-Jahr. Wir haben den 125. Geburtstag, den 50. Todestag von Erich Kästner. Und vor 95 Jahren ist auch Emil und die Detektive erschienen. Das ist nicht alles, denn jetzt ist erstmals ein Buch herausgekommen von Erich Kästner, das es bislang noch gar nicht gab als Buch, nämlich Klaus im Schrank. Und das ist der allererste Text von Erich Kästner überhaupt, 1927. Also ich finde, da sollten wir mit jemand über Erich Kästner reden.
Ja, dann bietet sich doch Professor Dr. Sven Hanuschek an, denn der ist großer Kästner-Kenner und Experte, hat eine Biografie geschrieben und ganz aktuell nochmal eine aktuellere Biografie. Keiner blickt dir hinters Gesicht, das Leben Erich Kästners. Bei Hansa erschienen in diesem Jahr. Also der weiß garantiert eine ganze Menge mehr zu den Büchern und zum Leben von Erich Kästner zu sagen.
Ganz herzlich willkommen, Professor Hanuschek. Das ist ein richtiges Kästnerjahr. Ja. Und dann kommt jetzt auch noch raus, oder ist gerade rausgekommen, Klaus im Schrank bei Atrium. Und da kann man vielleicht noch vorher sagen, Atrium ist ja sozusagen der Hausverlag.
Ja, das ist ein Verlag, der sogar für Kästner gegründet worden ist. Also in der Zeit, als er in Deutschland war und nicht frei publizieren konnte in der Diktatur. Sein Freund und Verleger hat in Zürich diesen Verlag gegründet und ja, die haben dann die Bücher ja ganz woanders gedruckt und die konnten dann zeitweise noch eingeführt werden nach Deutschland bis so 38 etwa.
Genau, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass Kästner ja mit zu den Autoren gehört hat, deren Bücher verbrannt wurden. Und wie ich gelesen habe, war er ja auch einer der wenigen oder der einzige Autor, der tatsächlich bei dieser Bücherverbrennung dabei war.
Ja, ich wüsste von keinem anderen. Also er ist, glaube ich, wirklich der einzige dieser verbrannten Autoren, der daneben stand. Und er hat das ja selber in der späten Rede dann auch erzählt. Und es ist wohl aber nicht, also er hat das nicht erfunden, das ist der Fall, weil man ja das Zeugnis von einem dieser Polizisten hatte, die daneben standen und ihn wohl gesehen haben in der Menge, der das auch so berichtet hat, dass er dazu gesehen hat, relativ bleich und gefasst, ist er erkannt worden von einer Schauspielerin in der Menge, die dann so quasi gerufen hat, das ist ja der Kästner, aber mehr so aus Überraschung, also die wollte ihn nicht denunzieren, glaube ich. Und er hat sich dann einfach doch etwas schneller entfernt, weil er es ihm dann doch zu heiß wurde.
Wollen wir aber nicht von Klaus im Schrank ablenken?
Ja, Klaus im Schrank ist sozusagen das erste Werk überhaupt, was er geschrieben hat, 1927. Ich finde, da ist schon ganz schön viel drin. Sehr viel Kritik, die sich auch später findet. Wir haben die Trennungsabsichten der Eltern, die sich auseinandergelebt haben, was zur damaligen Zeit eigentlich gar nicht thematisiert worden ist in Kinderbüchern. Und die Wohlstandsverwahrlosung, die wir eigentlich dann später ja in anderen Werken, in Pünktchen Anton, Pünktchen Pogge ist so ein Fall. Und beim Doppelten Jottchen haben wir auch diese Trennungsgeschichten, Scheidung, was thematisiert wird. Eigentlich ist Kästner damit, ich weiß nicht, wie Sie sozusagen, die Wirkung haben Sie ja auch immer mit im Blick gehabt, wie Sie die Modernität, sage ich mal, von Kästner im Gegensatz zu vielen anderen Autoren und Autorinnen beurteilen.
Vielleicht muss man dazu noch sagen, Klaus im Schrank ist ein Theaterstück.
Ich habe immer so den Verdacht, dass er eigentlich gerne ein großer Dramatiker geworden wäre. Das sieht man an der Art, wie er als Theaterkritiker über Brecht oder Horvath schreibt, die ja ungefähr gleich alt sind und die das geschafft haben, was ihm sozusagen nicht gelungen ist oder nur indirekt mit den Adaptionen dann der Kinderbücher. Und der Klaus im Schrank ist, denke ich, so ein frühes Beispiel, wo er einfach versucht hat, die Bühnen zu stürmen. Das ist eben misslungen. Also es wollte ja niemand haben, das Stück. Er war auch einfach noch unbekannt, ziemlich unbekannt. Und es ist tatsächlich, als würde man so viele Motive, die später kommen, die ausgearbeitet sind, dann durchblättern. Und dass er selber sich dann überhaupt nicht mehr gekümmert hat um dieses Stück. Ich denke, das war für ihn aufgebraucht. Also er hatte das quasi weiter verwertet, er hatte das aufgegriffen, er hatte das eigentlich ausgeschrieben und deswegen hat ihn selber wahrscheinlich diese frühe Version gar nicht mehr so sehr interessiert. Es ist halt deswegen ein interessanter Fall, weil nach diesem Welterfolg Emil und die Detektive, also der erstmal ein großer deutscher Erfolg war, er immer behauptet hat, ja, er hätte ja eigentlich mit Kinderbuch gar nichts am Hut gehabt. Das sei eine Idee seiner Verlegerin gewesen. Die hätte ihn gefragt, ob er nicht was für Kinder schreiben könnte. Das müsste ihm doch liegen. Und er hat behauptet, dass die ihn auf die Idee überhaupt gebracht hätte. Und das dann nun dieses Klaus im Schrank widerlegt das ja sehr handfest.
Ja.
Und es gibt ja auch eine Zeitungskolumne. Also er hat eine Zeitungskolumne gehabt, Klaus und Claire hieß das, wo er auch für Kinder schon geschrieben hat. Also er hatte die Idee offensichtlich schon selber und er hatte auch die Stoffe schon selber. Edith Jacobson war dann noch so der äußere Anlass, wo dann klar war, ja, sie will tatsächlich Kinderbücher verlegen. Sie hätte gern so etwas von ihm. Und dann hat er eben das erste wirklich ausgearbeitet als Erzählung, also als Roman in narrativer Form.
Woran glauben Sie, liegt das, dass Kästner sozusagen das dann so beiseite getan hat und gesagt hat, nein, ja, eigentlich habe ich das ja gar nicht und mit Kindern eigentlich nicht?
Ja, das hat, denke ich, mit dem Status zu tun, den Kinderliteratur hatte. Das war natürlich eine sehr didaktische Form und auch was Betuliches, wenn man daran denkt, mit welcher Art von Kinderliteratur Kästner nun selber groß geworden ist. Das ist ja relativ unerträglich, was es da so vor 1900 gab und was er dann in seinen ersten Kindheitsjahren dann offensichtlich zu lesen bekommen hat. Und er ist ja nun einer der ersten Autoren, wenn nicht der erste überhaupt, der als, ja, ich sag mal, richtiger Autor gesagt hat, ja, das ist eigentlich ein Genre, das verdient unsere ganze Aufmerksamkeit und es verdient es, dass nicht nur irgendwelche Nebenautoren und Schulleute, Didaktiker sich damit beschäftigen, sondern das ist ein ernstes literarisches Genre und es ist wichtig auch wegen des Publikums, also es eben an Kinder und an Jugendliche gerichtet ist, wir müssen uns ernsthaft damit beschäftigen und das als ernste Form nehmen und das muss er ja aber erst durchsetzen. Und in den ersten Jahren war das eben keine anerkannte Form. Es gab eben nur diese etwas zweifelhafte Kinderliteratur.
Nun ging es aber nach den Emil und die Detektiven 1929 dann ja relativ zügig weiter. Also es klingt ja jetzt so, in 31 erschien Pünktchen und Anton, 32 der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee, 33 das fliegende Klassenzimmer. Also dann kamen ja sukzessive Jahr für Jahr neue erzählende Kinderbücher von Kästner. Also so gefühlt gezwungen hat ihn ja niemand, sondern er hat ja dann sehr, sehr schnell seinen Spaß und auch seine Stoffe gefunden, die er dann kinderliterarisch umgesetzt hat.
Ja, er hat seinen Geschmack dran gehabt. Er ist ja nun auch so professionell gewesen, dass er so auf Punkt produzieren konnte, sage ich mal. Also er konnte fürs Weihnachtsgeschäft schreiben. Mhm. Das war ja dann irgendwann so ein bisschen die Idee, diese Bücher müssen so erscheinen, dass sie Weihnachten auf dem Gabentisch liegen können. An Pünktchen und Anton sieht man das ja ganz gut. Das ist ja rasend schnell geschrieben innerhalb von 2 Wochen, was man nicht glaubt. Und so nebenher, neben dem Fabian, den er in derselben Zeit niedergeschrieben hat, diktiert hat, also das versteht man nicht. Das ist dann so ein Punkt, wo man sagt, naja, es gibt halt doch Menschen, die kreativer sind als andere, die dann doch was anders können als wir Normalsterblichen sozusagen. Und das ist natürlich trotzdem dann auch keine Hexerei, weil das zum Teil natürlich Stoffe sind aus Klaus im Schrank. Also er hatte die Stoffe zur Verfügung und er hat sie dann einfach eingerichtet. Er hat sie neu erzählt, er hat sie mit Schwung erzählt und das saß dann eben schon. Also es geht sozusagen nicht von Null ab.
Welche Rolle spielt denn die Edith Jacobson dabei, würde mich interessieren.
Ja, die Edith Jacobson ist ja nun eben so die Kinderbuchmuse am Anfang, die ihn eben überredet hat, doch jetzt endlich so einen Kinderroman zu schreiben, die aber auch mit dem ersten Buch ja auch nicht unkritisch geblieben ist. Also Pünktchen und Anton war ja gar nicht so leicht. Da hat er sich ja dann mit dem Lektorat und die auch gestritten zu halt. Das hat nicht allen gefallen. Ich weiß nicht mehr, was die Argumente waren. Das kann man sehr schlecht ziehen aus den Brieferwähnungen, die es dann gibt. Also er schreibt das an die Mutter, wer sich da geärgert hat drüber oder wem das nicht gefallen hat. Da kommen dann aber kaum Gründe. Wahrscheinlich war das auch so ein Misstrauen, dass wenn er das so schnell schreibt, kann das ja eigentlich nichts sein.
Ach so.
Ich weiß es nicht. Das ist eine Mutmaßung, ob es vielleicht an so etwas gelegen hat. Aber es scheint ja nun, sie dann überzeugt oder auch so halb erpresst, hat gesagt, naja, wenn ihr es nicht macht, dann gebe ich es halt einem anderen Verlag und damit war die Diskussion beendet, denke ich, nach Emil. Und er hatte dann natürlich einen völlig anderen Status, 31 mit der Verfilmung, also mit dem ersten großen Kinofilm, mit der Verfilmung von Emil und die Detektive. Das ist dann der Moment, wo es vom deutschen Erfolg alleine auch wirklich zum internationalen Erfolg wird. Das ist ja europaweit gezeigt worden. Also ich finde es immer eine sehr schöne Anekdote, dass Benjamin Britt, selten als junger Mann, der ja im Kino saß zwischen den Kindern und sich wohl höchst amüsiert hat über den Film und dann anfangen wollte, dann eben schon die Detektive Streichquartett zu schreiben. Und das gibt's. Also es gibt so einen Satz, glaube ich, davon. Er hat es leider nicht fertig komponiert, aber es gibt einen Anfang, das kann man hören. Der Grund, warum das so gut funktioniert hat, es ist ja so eine Art Kriminalfall für Kinder. Also es hat eine tolle Dramaturgie, es hat ein Tempo und es hat natürlich all das, was auch neue Sachlichkeit ausgemacht hat, was die Themen angeht, die Topoi. Also da geht es um Großstadt, da geht es eben um moderne Massenmedien, es geht um die ganzen Verkehrsmittel, mit denen man sich da durch die Großstadt bewegt und mit der sich dann eben Kinder bewegen. Und das, was dann nochmal speziell für dieses Kinderbuch oder für Kästner ist natürlich der Umgang mit den Kindern. Das sind diese Kinderfiguren. Also, dass die alleine zurechtkommen. Es gibt keine Lehrerfiguren, keine Unterstützer. Also, es gibt Erwachsene, die ihnen helfen, keine Frage, die auch sympathisch sind. Aber es gibt auch eben ja den Räuber in Anführungszeichen. Es gibt auch negative Erwachsene, unverständige Erwachsene. Das Tolle dran ist, glaube ich, dass das ja so ein ja nicht so seltenes Gefühl von Kindern ist, dass sie nicht zurechtkommen mit irgendeiner Problemsituation im Alltag, nicht zurechtkommen, irgendein Problem haben. Und der Roman zeigt, dass das geht, dass Kinder untereinander solche Probleme lösen können, dass sie sich gegenseitig helfen können. Die kommen ja zurecht und erledigen das alles dann letztlich ohne die Erwachsenen. Und das ist eigentlich so eine Emanzipationsgeschichte, diese Hilflosigkeit und Verlorenheit. Also wenn Sie an die Szene denken, wo der beraubte Emil in der Großstadt aus dem Zug steigt und sich umsieht. Also riesige Häuser, unverständliche Zeichen sozusagen an den Wänden, also ob es Reklametafeln sind oder eben diese Verkehrsmittel und die Schnelligkeit und die Massen, die unterwegs sind, wo er da aussteigt. Also es ist eine zutiefst angstbesetzte Situation. Naja, und er kommt raus mit Hilfe von anderen Kindern, nicht nur alleine als Musterknabe, das ist ja was einen auch ein bisschen nerven kann manchmal an diesen Kästnerstoffen, diese Musterknaben, die da immer wieder durchlaufen. Aber es ist ja eine Erfahrung von großer Kälte und das Buch hängt den Kindern einen warmen Mantel um.
Also wir haben im Vorfeld auch so ein bisschen drüber gesprochen, was Kästner heute noch so auszeichnet und da waren natürlich genau diese autarken Kinderfiguren, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen.
Autonom handeln.
Genau, die selber ihre Entscheidungen treffen und damit auch die Handlung vorantreiben oder die Geschichte mit vorantreiben. Vielleicht das ist was heute auch Kästner noch gut lesbar macht.
Es ist alles auf Punkt formuliert, sehr knapp, sehr lakonisch in der eigentlich, naja, darüber müsste man wahrscheinlich separat reden, eigentlich einfachen Sprache, die dann so einfach doch nicht ist, aber die den Anschein erweckt und die zumindest auch leicht lesbar schon bleibt. Also das, was dann gar nicht so einfach daran ist, ist, denke ich, der Wortschatz. Ja, den unterschätzt man leicht. Der ist dann doch sehr groß. Ja. Es geht dann nicht nur um Jugendsprache, geht auch um das Vokabular der Zeit, aber es geht auch es geht um das, was Literatur ist. Es ist anspielungsreicher, es sind indirekte Dinge, aber es ist eine Scheineinfachheit. Also es ist schon sehr hart erarbeitet, denke ich, diese Lesbarkeit bei Kästner. Und es ist eben nicht läppisch und nicht einfach. Es tut nur so.
Das habe ich mich auch gefragt. Vieles klingt so scheinbar leicht, aber wenn man dann schaut, wie viel Querverweise oft drin sind, wo man denkt, eigentlich muss man es dreimal lesen, dass man die überhaupt alle begreift, diese Untereinanderbezüge, die er hat, die Konnotationen, die er herstellt, auch schon bei Klaus im Schrank, wo man dann, Moment, da war doch was und da scheint es mir fast gar nicht vorstellbar, dass man so komplexe Stoffe dann mal so in zwei Wochen oder gar einem Monat runterhaut. Aber vielleicht ist das auch ein Zug von Genialität. Das kann natürlich sein. Bei Emil war es ja so, das hat ja so lange nachgehalten, diese Figur, dass nach dem Krieg dann auch Astrid Lindgrens Buch, was im Original Emil I. Lönneberger heißt, dass es gar nicht übersetzt werden konnte mit dem Namen Emil, weil alle gesagt haben, nee, das ist schon besetzt. Wir können nicht Emil machen. Es muss Michel aus Lönneberger heißen.
Du musst den neuen Namen suchen, ja.
Also bei Kästner fällt ja auf, dass er sich auf seine Leser und Leserinnen in diesem Alter richtig einlässt. Klaus Doderer, der Gründungsdirektor des Instituts für Jugendbuchforschung, der ja mit Kästner auch befreundet war, hat so schön gesagt, eben er schreibt nie aus der Kniebeuge heraus. Also der lässt sich nicht wohlwollend sozusagen runter, sondern er nimmt den anderen als ebenbürtig wahr. Also es ist sich nicht erhebt über die Zielgruppe, für die er eben schreibt. Und ich glaube, das merkt man als Leser.
Ja, es ist nie herablassend, das stimmt schon. Also er nimmt Kinder nicht nur ernst oder so, schreibt von gleich zu gleich oder als, naja, guter Onkel oder wie soll man sagen, sondern er traut denen sogar noch mehr zu. Da steckt ja so ein utopisches Potenzial eigentlich fast drin in dieser Kinderliteratur. Also gerade wenn man das neben die Erwachsenenliteratur hält, die ja zum Teil sehr düster ist, sehr pessimistisch, also schon auch unterhaltsam in Teilen, aber nicht nur. Also da gibt's ja auch rabenschwarze Visionen und einen großen Skeptizismus, Pessimismus, Geschichtspessimismus auch. Und Kindern traut er dann noch allerlei zu, dass dann eben da doch die es mal besser machen können. Das ist eigentlich so eine der spannendsten Kästner Fragen, die auch noch niemand so richtig beantwortet hat, finde ich. Was ist denn dazwischen? Also wann sind die Menschen noch die guten, hoffnungsvollen, die ja quasi auch im Sinne von Aufklärung, von davon, dass es allen besser geht oder dass es eine bessere Welt wird, noch was tun können. Den Kindern wird das zugetraut und den Erwachsenen nicht. Das ist ja irgendwie alles zu spät. Mhm. Und wann ist der Übergang? Was ist eigentlich dazwischen? Das fand ich immer eine sehr spannende und auch ganz schwer zu beantwortende Frage.
Ich habe oft den Eindruck, als wäre das so eine Art Mission auch gewesen von Kästner beim Schreiben, dass er sich als Aufklärer verstanden hat, oder? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
Absolut. Und das sieht man eben an den Kinderbüchern ja besonders deutlich, weil er dieses Potenzial dann noch sieht oder Kindern eben zutraut und auch selbst bei Erwachsenen, den anderen, die er da anspricht, behält er schon noch diesen Anspruch, aber er hat nicht mehr die Zuversicht dazu. Er hat sich auch selber als Aufklärer oder als Urenkel der Aufklärung bezeichnet. Das ist aber ist auch was sehr Skeptisches geblieben. Und in den Kinderbüchern ist das nicht so. Also da kann man auch fragen, warum das so ist oder diese Haltung, wie Sie es beschrieben haben. Also es ist ja so ein Typus von Kinderbuchautor. Es gibt ja viele, die schreiben Kinderbücher, weil sie halt selber Kinder haben, denen Geschichten erzählen und irgendwann schreiben sie die dann auf. Also auch Astrid Lindgren hat ja so angefangen. Mhm. Oder Uwe Timm ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel. Mhm. Der hat vier Kinder und es gibt vier Kinderbücher und gut ist. Und das ist auch ein Autor, also der quasi so hochkanonisch, also der das schon alles sehr ernst meint und auch die Kinderbücher dann sehr ernst gemeint hat. Mhm. Aber sie sind auf bestimmte Adressaten aus einer Lebenssituation herausgeschrieben. Und dann gibt es eben offensichtlich Autoren wie Kästner, wo das überhaupt nicht so ist. Der ja sehr, sehr spät erst selber Vater geworden ist, eigentlich fast im Großvateralter. Und eher
heimlich,
oder? Aus einer ganz anderen Haltung eigentlich heraus, der diese Kinder auch anspricht. Das ist eben nicht das Kind, das Spezielle, dem man die Geschichten erzählt. Das gilt dann für die letzten zwei. Das gilt für diese kleine Mann und der kleine Mann und die kleine Miss. Aber die ersten Bücher, das ist eigentlich eine ganz andere Haltung. Das hat, glaube ich, mehr was mit der Erinnerung zu tun oder mit einem Lebensgefühl. Also, dass er noch weiß, wie in sich selbst, wie sich das anfühlt als Achtjähriger, als Zehnjähriger, was immer. Also, das Kind in sich noch hat, noch wach halten kann, noch hochholen kann sozusagen und der nicht an bestimmt den Kinder adressiert dann schreibt.
Das haben wir ja auch bei anderen Autorinnen und Autoren. Gudrun Mebs zum Beispiel hat auch keine Kinder. Die war halt nie eine, die geschrieben hat, weil sie irgendwie ihren eigenen Kindern Geschichten erzählen wollte, sondern die einen anderen Impetus hatte, um sich der Kinderliteratur zuzuwenden. Da gibt es bestimmt noch viele andere bekannte Beispiele. Das ist dann sozusagen immer die zweite Gruppe. Nicht die, die sagen, ich habe für mein Kind Kinderbücher gekauft und festgestellt, das gefällt mir alles nicht. Ich glaube, ich schreibe sie mal lieber selber. Das ist der eine große Weg. Und der andere ist, dann kommt man doch, glaube ich, auch zu Kästner wieder, dass man den Kindern was mitgeben will, dass man eine Botschaft hat, wo man in dem Falle ja besonders den Kindern zutraut, dass sie die Welt besser machen können und dass man sie damit mit Geschichten versorgt, die ja dann auch nach dem Krieg noch etwas vielleicht, ist es pädagogischer, kann man das so sagen? Aber der Auftrag oder die Message ja noch stärker geworden ist, wie zum Beispiel in der Konferenz der Tiere.
Aber das ist ja auch die Gefahr bei solchen pädagogischen Impulsen, dass man dann über die Kinder hinwegredet, was Kästner nicht tut in diesen frühen Kinderbüchern. Das hat eben, denke ich, damit zu tun, dass er noch weiß, wie sich das anfühlt, Kind zu sein und diese Emotionen einfach sehr gut kennt, die Ängste und die ansprechen kann.
Greift er denn auf seine eigene Kindheit zurück? Weil er hatte ja eine ganz andere Kindheit als die Kinder, über die er dann als Figuren sozusagen in seinen Büchern schreibt.
Ja, aber es, wie gesagt, es geht ja um Emotionshaushalt. Mhm. Also es geht nicht um äußere Ereignisse oder Konstellationen, wobei, ja, man könnte sogar diskutieren, ob es nicht diese Konstellationen gibt. Also diese Mutter-Kind-Beziehungen in den Kinderbüchern, die sind ja manchmal sehr problematisch, oder diese Mutterfiguren, die sind ja einerseits, sind das offensichtlich geliebte Mütter, andererseits sind das ständig Mütter, die ihre Kinder überfordern, also auch in Pünktchen und Anton, gerade Antons Mutter. Diese Geburtstagsgeschichte ist ja nun ziemlich fürchterlich, also ein Kind, das sich sowieso um sie kümmern muss und kochen muss und einkaufen und den Haushalt machen, weil sie sich nicht rühren kann mit ihrer Krankheit, die ihm dann noch ein schlechtes Gewissen hat, dass er zufällig mal ihren Geburtstag vergessen hat an dem einen Tag. Das ist eine schreckliche Szene, aber im Grunde sind's dann doch im Positiven auch so Fantasiemütter, die er, denke ich, für seine Mutter geschrieben hat. Und das muss nicht unbedingt was mit ihr zu tun haben. Es ist eher so, wie die Mutter sich wahrscheinlich gern gesehen hätte oder wie er sie vielleicht auch, ja, sich hätte vorstellen können, wie das wohl alles gemeint war. Wie es aber dann nun ja nicht war, wie wir dann aus der Autobiografie wissen. Also als ich ein kleiner Junge war, da wird ja dann mal offener lange nach dem Tod der Mutter wird ja dann offen drüber gesprochen, dass es da noch diese ganz andere Seite gab. Ne? Diese Konstellationen, die werden schon auch abgearbeitet in den Kinderbüchern. Das finde ich schon. Oder gelungene Ehen gibt's ja auch so gut wie nie in den Kinderbüchern. Es wird mal so eine Ehe in Aussicht gestellt, die dann aber nicht unbedingt mehr stattfindet innerhalb des Kinderbuchs, sondern erst danach, nach Ende der erzählten Handlung. Also das ist, ja, hat schon auch was mit ihm zu tun, ja.
Ich finde ihn einen sehr feinen psychologischen Beobachter, also der genau beobachtet, was irgendwie um ihn herum vorgeht, und auch diese, schon bei Klaus im Schrank, wenn er die Ursachen, ich habe das so zumindest noch nicht gelesen, wenn er, also zu dieser Zeit, wenn die Schwester eben sagt, Claire sagt über ihren Bruder, er hat sich gesagt, wenn ich die Mutter ärgere, beschäftigt sie sich wenigstens mit mir. Heute würde man sagen, aha, ja klar, aber 1927 wird mir nichts einfallen, wo das sozusagen mal so klar zur Sprache gebracht wird oder wo auch die Kinder dann erbost dann ausrufen, wie der Klaus, macht es euch nur noch bequemer mit euren Eltern. Dieses Aufbegehren, dieser revolutionäre Akt, finde ich, der ist schon so, dass man sich überhaupt vorstellen kann, dass das 1927 kein Theater annehmen wollte, weil da sind wir von der heilen Welt ja weit, weit entfernt. Da kommt ja ein Problem nach dem anderen, von Läuterungen des Vaters durch Elektroschocks mal ganz abgesehen. Der mutet auch einiges zu seinen Lesern oder potenziellen Zuschauern.
Er hat ja nun auch so einen Sinn für Komik, für Humor. Es gibt auch Groteske immer wieder bei Kästner, und die gibt's nun überall. Die gibt's auch in den Erwachsenenbüchern und in den Kinderbüchern. Und es kann sein, dass dieser Klaus im Schrank deswegen nicht genommen wurde, weil ja diese Art von Komik für ein Kinderstück nicht vorstellbar war. Diese Groteske, die ja auch was mit Gewalt zu tun haben kann, zum Beispiel, dass man das nicht wollte. Und er hat das dann ja anscheinend in den Folgejahren, Jahrzehnten so umgearbeitet, dass es dann irgendwann funktioniert hat. Dass er auch die Scheidung im doppelten Lottchen als Problem von Kindern ohne weiteres erzählen konnte. Das war da ja immer noch ein Aufreger. Das fanden ja wohl viele Erstleser hochproblematisch, dass er über so etwas schreibt. Aber wie schreibt er drüber? Er schreibt wieder aus der Sicht des Kindes, das einen Albtraum hat über diese Trennung der Eltern, also von dem Vater, der eigentlich die Kinder auseinander sägen will, sehr bildlich auch sehr grotesk. Ja, er hat sich in dem Punkt, denke ich, auch sein Publikum dann ein Stück weit erzogen. Irgendwann ging das, und heute verstehen wir eigentlich gar nicht mehr, was der Aufreger daran war. Und heute haben wir auch mit allen Arten von Komik, auch Kindern gegenüber, da sind wir viel entspannter. Also da geht auch einfach viel mehr.
Lag das vielleicht daran, dass Kästner einfach so ein populärer und erfolgreicher Autor war, dass er sich diese Freiräume damit erarbeitet und geschaffen hat?
Ja, ich denke, er hat sie sich wirklich erschrieben, diese Freiräume, genau. Und er hat es auch geschafft, diesen Sprung über die Diktatur hinweg, gerade im Kinderbuch, eben auch mit dem Doppelblottchen und den späten Kinderbüchern, das weitermachen zu können. Und er hat natürlich auch an der Popularisierung der eigenen Stoffe sehr viel mitgearbeitet. Ich meine, er hat jetzt bei Emil und der Detektive an der Filmfassung, eigentlich mal rumkorrigiert. Er hat das Drehbuch ja nicht selber geschrieben, aber später dann in einigen Fällen ja eben doch. Also die erste Filmung von Pünktchen oder vom doppelten Lottchen, da war er eigentlich dabei. Also das ging bis ins Casting, bis in also Bereiche, wo man das auch gar nicht erwartet, ihm auch gar nicht zutraut. Ich glaube, das ist auch Pünktchen und Anton. Das ist ja ein 50er-Jahre-Film. Da gibt's wohl auch enge Absprachen zwischen ihm und dem Komponisten. also wie Film gucken, Musik zum Beispiel eingesetzt werden soll. Also es ist, ist wirklich dann der Begleiter dieser Filme. Er ist ganz dicht dabei und kann sehr viel machen, wie er sich das vorstellt. Und das hat auch, denke ich, die Folge, dass viele dieser Filme bei allen Neufassungen, die es gibt und Neuverfilmungen, dass die eigentlich geblieben sind, dass man die immer noch ansehen kann.
Jetzt gibt's aber auch ganz neue Filme. Ich glaube, das letzte war das Doppelte Lottchen, was jetzt nochmal neu verfilmt war vor wenigen Jahren, wo man dann aber den Stoff ins Hier und Jetzt transferiert hat. Ist da noch genügend Kästner drin? Also ich bin ein bisschen, hatte keine Kinder in dem Alter, deswegen rede ich hier gerade ein bisschen abstrakt von der Verfilmung, von der ich nur gelesen
habe.
Ich
kenne die auch nicht alle bis ins Letzte. Also ich versuche da so ein bisschen dran zu bleiben, aber es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich hatte immer den Eindruck, dass was bleibt bei allen Modernisierungen, ist natürlich diese Dramaturgie, also die Geschichte und die Figuren bleiben, die Konstellationen bleiben. Und wenn die das schaffen, die Dramaturgie und auch die Emotionen dieser Figuren zu adaptieren, dann funktionieren die Filme auch in den anderen Kostümen, sage ich mal, die bleiben dann relativ äußerlich. Das ist ja auch nicht ganz frei. Also die Regisseure, Drehbuchautoren dürfen ja nicht machen, was sie wollen. Also es wird ja doch sehr genau hingeschaut von den Rechteinhabern. Also wenn es ganz abwegig wird, verbieten die auch schon mal ein Drehbuch, das kommt schon vor, oder sagen das und das müsst ihr aber noch ändern. Also auch deswegen ist da, glaube ich, schon noch sehr viel Kästner drin. Also es wird dann spannend, wenn diese 70 Jahre Urheberrecht nach seinem Tod ablaufen, wie dann mit den Stoffen umgegangen wird. Dann kann ich mir vorstellen, dass es dann auch reißt irgendwann.
Wer hält momentan die Rechte?
Naja, Kästners Sohn hat ja die Rechte.
Ah,
und
okay.
Und der lässt das natürlich vertreten von einem Urheberrechtsanwalt. Und die lesen wirklich die Drehbücher. Also das ist nicht nur so, dass die schauen, wie viel Geld da geboten ist oder so, sondern das wird schon genau überprüft.
Was ja bei allen Büchern eigentlich auffällt, bei den Kinderbüchern, ist ja, dass es trotz aller Schwierigkeiten, Probleme, die es gibt, versöhnlich endet. Also es ist eigentlich immer ein Happy End. Das ist vielleicht auch ein Erfolgsmoment.
Das Tröstliche im Buch.
Ich denke, im Kinderbuch gehört das dazu, ja. Also das ist ja auch der Unterschied zu seinen Erwachsenenbüchern. Man will die Kinder nicht irgendwie politisch missionieren oder so etwas. Das darf nicht der Fall sein, seiner Meinung nach. Also deswegen sind die auch ziemlich ideologiewehrfrei. Nicht, also es gibt dann immer Zeitumstände, dem das unterliegt, aber ziemlich frei davon. Das ist, glaube ich, wieder dieses Bild von dem warmen Mantel, der einem umgehängt wird. Der funktioniert natürlich nur mit einem guten Ende. Also auch das ist eigentlich ein Teil dieser Ermutigung, Sachen anzugehen, selber zu lösen. Das gehört dann schon dazu, dass es auch zum Erfolg führen muss, wenigstens am Schluss dieser Bücher.
Was den Erfolg ja auch ausmacht, glaube ich zumindest, oder einen großen Teil, ist der Zeichner, der Illustrator bei den Kinderbüchern, Walter Trier. Der irgendwie gehört das fast zusammen. Und wenn ich mir jetzt die Jubiläumsausgabe hier gerade anschaue, dann ist auch wieder die berühmte Litfaßsäule.
Das ist schon sehr, sehr ikonografisch da auf dem Titel, muss man sagen. Aber es funktioniert ja.
Ja, das ist auch eine ganz aufregende Beziehung, die man auch mal genauer erzählen sollte, denke ich. Das ist sehr spannend, weil, also Sie haben recht, einige dieser Bilder, gerade dieses Litfaßsäulenbild und dieses Gelb, dieser leuchtende Farbton da drauf, das ist ja wirklich ikonisch, immer wieder auch kopiert worden, also auch von anderen, die dann Kinderbücher schreiben im Sinn von Kästner oder wo Kästners Figur vorkommt. Es kommt immer wieder auch diese Zeichnung von Trier und diese Freundschaft, ich finde das deswegen so aufregend, weil Trier einfach doch ein sehr eigener Kopf ist und ein eigenes Leben hatte und die in der Zeit, wo sie sich ständig hätten sehen können, also in der Weimarer Republik bis 1933, sich gar nicht so oft gesehen haben, scheint mir. Also Trier war ja verheiratet und eher sehr, sehr monogam, was Kästner nicht war. Und er fand das ganz fürchterlich, wie sein Freund da lebt und hat ihn auch kritisiert. Also das war dann eine sehr enge Zusammenarbeit, aber gar nicht so freundschaftlich, weil die Kritik von Triers Seite dann auch kam. Und mit der Emigration eigentlich seit 1933 hat ihm immer mehr gefehlt. Also Trier an Deutschland, an dieser Zeit der Weimarer Republik, an den Freunden. Also es wird dann eigentlich viel inniger und freundschaftlicher. Sie haben sich ja dann auch wirklich in Salzburg getroffen. Also da gibt es ja einen Unterhaltungsroman, wo Kästner mit diesen Motiven ein bisschen spielt. Da gibt es eben einen historischen Kern, dass er Trier tatsächlich nach 1933 in Salzburg gesehen hat, ein paar Mal die zusammen ein Projekt da erarbeitet haben. Und ja, es geht dann ja bis zur Konferenz der Tiere, glaube ich, am Ende. Trier ist ja dann in den 50er Jahren schon gestorben, leider.
Er ist nach Kanada dann gegangen, glaube ich.
Er ist nach Kanada emigriert, ja. Und das ging so aus der Ferne. Und da merkt man, dass Trier eigentlich viel mehr dran ist auch an dem Kästner. Also im Lottchen ist es ja anders. Also da kritisiert Kästner dann mal Trier, weil er die Figuren dann zu lieb und zu nett findet, die gezeichnet sind, die Zwillinge. Aber ich finde, dass sich das in der Konferenz der Tiere dann dreht. Da gibt's ja diese tollen Farbillustrationen von Trier und die ja eigentlich in Teilen sich auch frei machen, also die satirischer sind, witziger sind manchmal als der Text, der ja dann doch stärker didaktisch-pädagogisch ist, als Kästner sonst ist, finde ich. Und es gibt zum Beispiel diese Familienkonstellationen oder diese Geschlechterrollen. Wenn Sie die Zeichnung ansehen, da hat Trier so ein paar Einfälle, die sind einfach sehr komisch und die satirisieren das alles viel stärker, als es der Text tut. Also das ist ja sehr eigen auch. Und dadurch gewinnt das Buch enorm, finde ich.
Wo Sie gerade sagen, die Kritik sozusagen am nicht monogam lebenden Erich Kästner, das ist ja vielleicht auch interessant dann für die Familienkonstellation, die er immer beschreibt in seinen Kinderbüchern, die eben alle teilweise etwas morbide sind oder am Scheitern sind oder schon gescheitert sind. Diese Trennungsabsichten, man kümmert sich nicht drum. Bei ihm selber war das ja, er war ja lange mit der Luise Lotte Enderle zusammen. Man sagt, die konnten weder miteinander, oder ich glaube, er schrieb auch mal, weder miteinander noch ohneinander. Und er hat ja doch diesen Ausbruch dann probiert, wo er dann auch, glaube ich, wirklich vorhatte, eine Familie zu gründen. Und das ist aber dann auch nie, hat auch nicht geklappt.
Nein, also es ist natürlich dann wie alles immer relativ kompliziert. Also er hatte ja eine sehr lange Beziehung am Anfang, also als Student noch in Dresden, die dann gescheitert ist, wo die Frau ihn verlassen hat, Ilse Julius, nach 7 Jahren. Und man hat den Eindruck, ab da ist das alles anders. Also da gibt es dann ganz viele Verhältnisse, zum Teil auch parallel und immer wieder welche, die ihm doch sehr nah waren. Ja, also Margot Schönlang ist so eine Figur, die auch einst, die wohl Vorbild ist für Ponyhütchen. Also die kannte er quasi, die hatte er als Schülerin gesehen, bevor er sie dann später als Studentin tatsächlich kennengelernt hat und ihr erzählt hat, du bist immer vorbeigefahren, du bist das Vorbild für diese Figur. Also das ist auch sehr, ja, und das ist auch eine ganz bewegende Frau mit einem bewegenden Lebenslauf, die dann wirklich 33 gegangen ist und die in Frankreich gelebt hat und in der Resistance war und schießen gelernt hat, solche Sachen. Nach USA ins Exil gegangen ist, in USA auch geblieben ist und mit der Kästner irgendwie auch immer Kontakt gehalten hat. Also die haben sich auch nach dem Krieg weiterhin geschrieben. Da gibt es ein paar ganz wichtige Briefe von ihm. Und Enderle kannte er schon aus der Leipziger Zeit. Da ist aber wohl nicht viel passiert. Und die haben sich dann in Berlin wieder getroffen und sind dann eigentlich zusammen geblieben. Als er ausgebombt wurde, ist er dann zu ihr gezogen, nach Potsdam, Babelsberg. Sie hat das eigentlich eingefädelt, dass er nach Tirol konnte und diese Papiere gekriegt hat, also mit ihr und mit dem Drehteam eigentlich den Systemwechsel 45 hingekriegt hat, ohne in Berlin bleiben zu müssen.
Also die Rettung in letzter Minute.
Eigentlich hat sie ihm das Leben gerettet. Und deswegen war das natürlich nicht so leicht für ihn, die dann einfach zu verlassen oder so. Also er mochte sie ja auch. Also die hatten schon auch ein sehr enges Verhältnis. Und die hatte auch so eine Enderle, hatte auch so eine Kodderschnauze. Das war auch eine witzige Frau, glaube ich. Also es ist auch wirklich so eine tragische Figur. Und er hat dann eben neben der Beziehung zu ihr immer noch andere Verhältnisse gehabt. Und eins davon war eben dann sehr wichtig. Und das ist eben die Mutter von Thomas Kästner. Und da hat er tatsächlich dann kurzzeitig versucht, sich von Enderle zu trennen und das ging dann eben nicht. Also es hat er einfach nicht geschafft. Und sie hat es ihm natürlich auch sehr schwer gemacht. Also das war eine sehr heikle Geschichte. Ja, und irgendwann hat sich dann Siebert von ihm getrennt, weil sie das einfach auch nicht mehr ausgehalten hat. Diese letzten Jahre sind dann auch wirklich sehr schlimme Jahre eigentlich bei Kästner. Also wo er dann auch nicht mehr schreibt, wo er dann sagt, er ist ein Autor, der sich in Rente geschickt hat. Und das letzte Glück waren eigentlich wieder Kinderbücher. Das sind genau diese beiden Bücher, Der kleine Mann und die kleine Mist, die er im Sanatorium seinem Sohn Thomas erzählt hat und dann eben aufgeschrieben hat.
Also das ist dann wieder plötzlich in Agra geschrieben.
In Agra, genau. Das ist dann plötzlich. Also sehen wir jetzt, dass das Thema Kinderbuch ein roter Faden durch das sehr wechselhafte und aufregende Leben von Erich Kästner war und ist. Und dass am Ende ihm auch zumindest nochmal glückliche Stunden des Autorendaseins beschert hat, für seinen Sohn zu schreiben. Dann gibt es ja dann doch so einen schönen Bogen, dass man dann am Ende doch noch auch für ihn einen warmen Mantel eines zumindest kleinen Happy Ends findet.
Gewisserweise ja, und diese späten Bücher sind auch glaube ich, gar nicht so populär wie die davor. Aber die sind für mich auch so ein bisschen unterschätzt. Da steckt auch noch viel drin, was, glaube ich, noch gar nicht so erkannt ist. Also auch einen doppelten Boden für die vorlesenden Eltern. Also das gibt es auch öfter bei Kästner, als man meint.
Also es gibt noch einiges zu erforschen. Das ist auch gut so.
Und nachzulesen.
Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns und die Hörer und Hörerinnen aufzuschlauen über Erich Kästner, die Zusammenhänge mit dem Kinderbuch. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen.
Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.